Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und ich mag mich heute über ein für Outdoorer extrem spannendes Thema unterhalten, wie ich finde, nämlich die Wildnis. Als Gesprächspartnerin habe ich Katrin Heckmann mit bürgerlichem Namen, bekannter aber unter Fräulein Draußen. Hallo Katrin, schön, dass du Zeit hast.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, die Katrin hat ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Buch geschrieben. Das heißt dann auch Fräulein Draußens Gespür für Wildnis. Ich durfte schon in die Druckfahnen mal reinlesen. Das erscheint am 27.07. Ich stelle es da natürlich auch in die Shownotes, damit jeder gucken und finden kann. Genauso würde ich deinen Blog, Katrin, reinstellen. Das ist fräulein-draußen.de und auch kurz angeben, wie dein Insta-Account ist. Mhm. Also jeder auch nochmal gucken kann, was du sonst so treibst. Ja, also ich finde, Wildnis ist wirklich ein Thema, was einen als Outdoorer natürlich interessiert oder überhaupt als Mensch, der gerne draußen ist. In deinem Buch habe ich auch ein sehr, sehr schönes Zitat gefunden vom Edward Abbey, seines Zeichens Schriftsteller und Naturschützer, nämlich: Wildnis ist kein Luxus, sondern ein Bedürfnis des menschlichen Geistes. Das fand ich eigentlich mal ganz schön und kann man vielleicht auch ein bisschen als Motto für unser Gespräch sehen. Wie weit muss man denn deiner Meinung nach reisen, um Wildnis zu erleben, Katrin?
Da muss man natürlich grundsätzlich erstmal definieren, was Wildnis ist. Also es gibt ja quasi eine eher ökologische Definition, was eben so dieses von Menschen unberührte, unveränderte Landschaften bezeichnet, die quasi rein den natürlichen Gesetzen unterliegen. Und sowas gibt es eigentlich weltweit kaum noch, ne? Also alles ist irgendwie beeinflusst, selbst solche Gebiete, die wir jetzt als besonders wild erachten, da haben irgendwie, weiß ich nicht, Menschen gelebt oder leben immer noch Menschen. Also so diese so richtige Wildnis, da müsste man schon sehr weit reisen. Ja, aber dann gibt es natürlich das, was wir, sage ich mal, eigentlich suchen, wenn wir Wildnis suchen. Und das ist ja letztendlich eben nicht so diese
Natur, ne?
Ja, also, genau.
Und Wildnis, wenn der Wald nicht aufgeräumt ist, zum Beispiel.
Ja. Und das kann man doch irgendwie überall finden, sage ich mal, weil meine Herangehensweise war halt so ein bisschen, okay, wenn es keine echte Wildnis mehr gibt, dann kann man die im Umkehrschluss doch eigentlich überall finden, oder? Und habe ich mir halt...
Das ist ganz schön in deinem Buch, weil du so, sage ich mal, auch im Kleinen und direkt vor der Nasenspitze eigentlich nach der Wildnis suchst und da die eigentlich auch ganz, ganz gut gefunden hast.
Also. Genau, also ich habe mir halt einfach so ein bisschen überlegt, so was macht dieses Wildniserleben eigentlich aus? Also was suchen wir wirklich, wenn wir so in wilde Landschaften gehen? Und das ist halt zum Beispiel irgendwie dieses Gefühl von Naturverbindung oder Herausforderung oder Stille und Weite und solche Geschichten. Und das kann man vielleicht nicht immer alles auf einmal finden, aber halt zumindest irgendwie fragmentiert davon.
Ja, du schreibst auch über einen Paddeltrip, den du mit einer Freundin unternommen hast, und irgendwie wurde es für dich ein Wildnisabenteuer in dem Moment, als du alleine weitergepaddelt bist. Und das kann ja auch wirklich den Unterschied ausmachen. Ich war da, glaube ich, auf der Altmühl unterwegs, was eigentlich ein zahmer Fluss ist.
Der unspannendste Fluss, den man paddeln kann, sag ich mal.
Ja, ist auch recht sanft, aber egal, ne? Eigentlich total entspannt. Ja. Und ich hatte da auch so rausgelesen, dass dir da schon irgendwas gefehlt hat, aber in dem Moment, wo du dann ein Stück noch alleine weitergepaddelt bist, dann war dieses Gefühl von Wildnis oder ich in der Wildnis dann doch wieder da, ne? Also es ist vielleicht auch ein bisschen so eine Perspektivensache.
Absolut, ja, einfach so, also oft, wenn ich irgendwie über dieses Buch spreche oder überhaupt über das Thema Wildnis, dann ist immer so die erste Frage, wo muss man da denn hin? Mir ging es halt überhaupt nicht um dieses Wo, sondern halt einfach wie und was und was sucht man und wie sucht man das und wie öffnet man auch seine Gedanken irgendwie für das, was man macht. Und
Wenn man genau hinguckt, kann man vielleicht sogar ein bisschen Wildnis im eigenen Blumenkasten im vierten Stock in der Stadt. Vielleicht hingucken können oder es auch zulassen. Ja, das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, was Wildnis für dich ist, aber das haben wir jetzt mit dem wie weit reisen eigentlich schon mal ganz gut abgehandelt oder so ein bisschen angeschnitten zumindest. Es geht ja auch viel um Wildzelten oder Trekkingcamps, weniger, aber du bist auch viel eben im Biwaksack unterwegs, also schläfst wirklich ganz draußen. Es gibt aber eben auch inzwischen immer mehr Trekkingcamps, auch bei uns in Europa und in Deutschland, wo man einfach auf einer Plattform draußen sein Zelt aufstellen kann, sozusagen legal Wildzelten, hat auch eine Komposttoilette dabei. Findest du das gut oder schlecht für so eine Annäherung an die Wildnis?
Also grundsätzlich erstmal, ich schlafe, also Leute denken immer, dass ich immer draußen schlafe, aber ich schlafe aus verschiedenen Gründen auch nicht immer draußen. Also gerade natürlich auch jetzt in Deutschland nicht, weil es einfach irgendwie ja teilweise ja, oder sagen wir mal, die Rechtslage ist sehr wirr und vieles ist dann irgendwie doch Naturschutzgebiet oder es gibt auch einfach keinen Platz zum Zelten und ich bin dann auch nicht so der Typ, ich will mich dann nicht irgendwie die ganze Zeit im Graben verschanzen, sondern bevor ich mich da irgendwie in Tarnfarbe auf dem Waldboden lege, dann gehe ich lieber irgendwo in die Pension und laufe am nächsten Tag weiter oder so. Trekkingplätze finde ich grundsätzlich eine coole Sache und ich freue mich auch, dass da irgendwie immer mehr aus dem Boden schießen, weil es einfach doch irgendwie, ja, so dieses Gefühl von ich darf hier sein, das macht einfach irgendwie viel aus, weil man sich ja dann eigentlich nur richtig entspannen kann, sage ich mal, und sich auch richtig wohlfühlen kann. Es ist natürlich irgendwie, so mit der Reiz von Wildcamping ist ja, dass man dass man quasi morgens losläuft und eben nicht weiß, wo man übernachtet und einfach irgendwie den ganzen Tag wandert oder Rad fährt oder was auch immer man macht, paddelt und dann irgendwo sein Lager aufschlägt und schaut, wo ist der beste Platz und so. Und das fehlt dann natürlich. Und gerade weil das Angebot ja zwar wächst, aber doch immer noch beschränkt ist, sind die auch echt früh ausgebucht, glaube ich, immer im Jahr.
Ja, ja.
Das heißt, man muss lange vorausplanen, was jetzt irgendwie auch natürlich nicht so richtig irgendwie mit diesem Wildnisgedanken übereinstimmt. Und also cool, aber ist in gewisser Weise kein Wildcamping natürlich. Und was ich auch finde, ist, also Wildnistouren haben ja eigentlich immer viel so mit absoluter Reduktion aufs Wesentliche zu tun. Und ich finde, auf diesen Trekkingplätzen hat man schon fast wieder so ein Gefühl von Luxus, weil eben es gibt eine Toilette, es gibt eine gerade Stellfläche für das Zelt, die ist trocken und sauber, vielleicht noch eine Bank oder so und
Gut, auch ein Wasseranschluss, ne, das hilft natürlich auch arg, wenn man nicht 4 Liter mit sich rumträgt, weil sie sich 2 Liter braucht man und 2 hat man als Reserve mit, falls man gar nichts findet, wenn man so wirklich querfeldein unterwegs ist. Aber gerade Deutschland ist halt doch dicht besiedelt. Also ich denke manchmal, dass es ganz gut ist, das dann doch zu lenken, wenn jemand draußen übernachten will, dass dann nicht alles zu übernachtet wird.
Ja, absolut. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine coole Sache und ich glaube, ehrlich gesagt, dass viele, also man stellt sich ja dieses ganze Wildcamping immer so romantisch und schön vor, aber man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass die meisten Nächte da draußen irgendwie so cool gar nicht sind, weil eigentlich etwas zu kalt oder zu warm oder zu laut oder zu hell oder zu unbequem oder keine Ahnung was. Also es ist ich glaube, die wenigsten meiner Nächte sind so richtig, dass ich sagen will, okay, da hat wirklich alles gepasst. Also es ist ja auch, schon auch in gewisser Weise irgendwie eine Erfahrung von Gegenteil von Komfort sozusagen. Und ich glaube, viele Menschen möchten das auch gar nicht und möchten eben auch so, also für die ist dann auch so ein Trekkingplatz genau das Richtige.
Na gut, ist dann Wildnis mit ein bisschen angezogener Handbremse, aber so reinschnuppern und eine gewisse Verbundenheit zur Natur erfährt man dann ja sicher auch.
Absolut, also ich finde, wenn man dann so im Zelt liegt und oder neben dem Zelt sitzt und irgendwie nach oben schaut und sieht, wie der Himmel langsam dunkel wird und irgendwie die Fledermäuse rauskommen und so, dann ist es auch wiederum egal, ob man jetzt auf dem Trekkingplatz ist oder irgendwo im Wald oder auf dem Campingplatz oder sonst wo, ja.
Ja, jetzt haben wir schon über Schutz gesprochen. In Deutschland gibt es ja so eigentlich 3 große Kategorien für geschützte Gebiete. Es gibt nur ganz viele kleinere. Aber magst du kurz mal sagen, was Naturpark, Nationalpark, Biosphärengebiet eigentlich ausmacht? Und vielleicht können wir da auch nochmal überlegen, ob das dann eine Wildnis sein kann.
Also so die große Unterscheidung bei Schutzgebieten in Deutschland ist eigentlich, dass bei manchen und in dieser großen Dimension dann im Fall von Nationalpark wirklich der Wildnisgedanke im Vordergrund steht. Also da wird wirklich versucht, Landschaftsräume zu schaffen, die wieder zunehmend sich selbst überlassen werden. Das ist dann natürlich heute noch keine Wildnis, aber sozusagen die Wildnis von morgen. Mhm. Und bei Naturparks geht es eigentlich eher so ein bisschen um Kulturlandschaften und wirklich um die Verzahnung zwischen Mensch und Natur. Und das hat dann eigentlich mit Wildnis nicht so viel zu tun, aber natürlich geht es auch darum, auch dort darum, eben Naturräume zu schaffen, wo, ich sag mal, jetzt kein Rapsfeld blüht, sondern vielleicht doch lieber irgendwie eine Wildblumenwiese oder wie auch immer, wo Arten geschützt werden und so weiter. Aber es geht eben wirklich darum, um diese Verbindung zwischen Mensch und Natur und auch den Menschen in die Natur zu bringen, zusammen mit der Kultur, die auch dahinter steht. Und ja, ja,
vielleicht die Lüneburger Heide schreibst du auch in deinem Buch, dass du den Heidschnuckenweg eben gegangen bist. Muss ja zur Heideblüte auch wirklich zauberhaft sein mit den ganzen Heidschnucken. Mhm. Das ist ja, wenn man es streng nimmt, inzwischen gab es die Heideflächen, inzwischen ist es wirklich eine Kulturlandschaft, war eben durch die Beweidung geschaffen und durch die Beweidung jetzt eben auch erhalten. Ne? Und für viele ist das eigentlich auch eine wilde Heidelandschaft. Mhm. Genommen, ja. Ist es das eigentlich ja fast nicht. Ne?
Das ist eigentlich ein sehr, sehr eindrucksvolles Beispiel dafür, dass es, ja, das ist eigentlich das extreme Gegenteil von Wildnis, weil Heide wirklich, also so wie sie jetzt bei uns ist, ja, konstant gepflegt wird, also gepflegt im Sinne von, da laufen Schafe drüber, die irgendwelche jungen Bäume abfressen oder wie auch immer, da wird teilweise weggebrannt oder umgegraben und so und halt alles, um wirklich die Heidelandschaft zu erhalten. Wenn man es nicht machen würde, dann wäre da bald Wald. Also da hätte die überhaupt keine Chance, weil natürlich drumherum überall Wald ist. Aber klar, es sieht einerseits schön aus und ist irgendwie kulturell relevant und solche Landschaften sind halt tatsächlich oft auch, was so, ja, Biodiversität angeht und Artenschutz super wichtig, weil es da eben einfach ganz viel gibt, was es sonst nicht mehr geben würde. Und
ja, ich würde sagen, ja, so eine gefühlte Wildnis ist das dann irgendwo, ne? Gerade durch die Artenvielfalt.
Absolut, ja. Also ja.
Wegen mir gilt das auch.
Für mich gilt, und ich war dort im Februar unterwegs und bin, glaube ich, 10 Tage lang keiner Menschenseele begegnet und es war ja so still wie selten sonst in Deutschland, abgesehen von den Truppenübungsplätzen, die es da vermehrt gibt. Und ja, also das war definitiv dann auch in mehr als einer Hinsicht ein Wildnis erleben.
Ja, wie viel Wildnis verträgt in Deutschland deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube, ein bisschen was wird schon noch gehen.
Also wünschenswert, ja. Also
es gibt ja, glaube ich, dieses Ziel, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber eine hochoffizielle Biodiversitätsrichtlinie, wo, glaube ich, das Ziel schon vor Jahren auf 2% Wildnisfläche festgelegt wurde.
Und wir sind im 0,Bereich.
Ja, ne? 0,6, genau. Und da wird halt in diesem Schreiben auch Wildnis ganz klar als Standpfeiler unserer Lebensgrundlage definiert. Und da muss man sich natürlich fragen, ob da vielleicht noch was machbar ist. Auf der anderen Seite sind wir natürlich ein dicht besiedeltes Land, aber ja, wie du vorher schon gesagt hast, Wildnis fängt ja dann doch auch schon im Blumenkasten oft an. Und
sehen will. Momentan ist ja auch im Gespräch ein neuer Nationalpark, nämlich in der Ostsee. Das finde ich auch ganz spannend. Ne? Da muss man natürlich auch die ganzen Interessen wieder gegeneinander abwägen. Aber
ja, gut. Also es ist nicht einfach, aber ja.
Nee, garantiert nicht. Und was anderes ist auch nicht einfach, nämlich die Rückkehr der großen Wildtiere. Gerade Bär, Luchs, Wolf, ist für dich eine echte Wildnis oder eine zurückgekehrte Wildnis, wie man es nennen kann, ohne diese großen Raubtiere denkbar?
Die helfen auf jeden Fall. Also einmal muss man erstmal sagen, man sieht immer so den Wolf jetzt gerade als Sinnbild für Wildnis. Tatsächlich brauchen Wölfe überhaupt keine Wildnis. So, die brauchen klar irgendwie ein bisschen ihre Ruhe und einen Platz, wo sie sich zurückziehen können und ihre Jungen aufziehen können. Das muss aber überhaupt keine Wildnis sein. Also, klar steht das irgendwie, also jetzt gerade so diese großen Beutegreifer und so weiter, die wir ja auch gar nicht mehr so wirklich kennen in unseren Landschaften, die stehen natürlich für Wildnis, weil die natürlich in so, ja, ich meine so, man würde jetzt wahrscheinlich deutlich weniger nach Alaska fahren, wenn es da keine Braunbären gäbe oder sowas. Und für mich ist halt Wildnis eine Landschaft, wo halt, wie vorher schon gesagt, einfach möglichst viel natürliche Balance stattfindet. Und da helfen diese Tiere natürlich immens. Und gerade wird halt ja irgendwie alles von Menschen kontrolliert und von Menschen mit Gewehren kontrolliert und so weiter. Und ich fand schon schön, wenn da ja irgendwie wieder was ein bisschen natürlicher werden würde. Und ja, ich meine, letztendlich ich sag mal, die Wölfe oder auch Bären oder wie auch immer gehören halt hier in die Landschaft. Und wenn die hier wieder leben wollen, dann würde ich sagen, muss man sich da irgendwie mit arrangieren.
Mhm. Ja gut, das ist auch sehr kontrovers diskutiert. Aber du hast in deinem Buch auch sehr schön über eine Begegnung mit einem Fuchs geschrieben, dem du dann auch so ein bisschen hinterher gestiegen bist.
mit gebührendem Abstand.
Ja, genau. Du wolltest, glaube ich, hast versucht, einen Seeadler zu sehen, und der Bursche ist aber leider jetzt nicht gekommen, so wie der Dieter. Ich glaube, das ist irgendein Ranger, der das versprochen hatte, ne? Und dann hast du halt stattdessen mehr oder weniger den Fuchs beobachtet neben irgendwelchen Vögeln. Und da fand ich den Gedanken eigentlich auch ganz schön, dass der Fuchs ja auch durchaus da ist, wo der Mensch ist, auch mitten in der Stadt. Also ist ja auch so ein Symbol für urbane Wildnis irgendwo.
Absolut.
So.
Also ich glaube, die größte Artenvielfalt prozentual gesehen hat immer noch Berlin. Also
viele, ja.
Von dem her, deswegen mir ist so viel begegnet, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das hier ist definitiv keine Wildnis, aber halt auch irgendwie doch. Und das hat mir eigentlich viel Mut gegeben, weil ich ja doch irgendwie früher halt eben jahrelang dachte, ich muss irgendwo ganz weit weg und so. Und natürlich so, ja, was irgendwie so ökologische Gesichtspunkte und so angeht, will ich mittlerweile nicht mehr viel oder gar nicht fliegen. Und das macht natürlich immer mit mir schon auch zu schaffen. So. Also ich hatte da schon eine Phase, wo ich mir gedacht habe, oh je, muss ich mir jetzt ein anderes Hobby suchen oder so. Und diese Reiseliebe geht natürlich nicht verloren, aber diese Recherche und Arbeit an diesem Buch hat mir schon auch irgendwie so ein bisschen Hoffnung gegeben.
Ja, ich finde es eigentlich, wenn man das liest, das ist eigentlich auch nochmal ein schöner Augenöffner, eben das so ein bisschen anders zu betrachten und dann eben auch im Kleinen das zu entdecken. Also ich finde, das hat so ganz gute Gedankenanstöße gegeben, wo ich das gelesen habe. Also bin ich mit dem Thema auch befasst, aber ja, ich finde, da kann man dann für sich auch nochmal ein Stück weiterdenken, so an diesen Ansätzen. Jetzt empfindet sich der Mensch ja immer so als Widerspruch zu Natur oder Wildnis, ne? Also hier bin ich und da ist die Natur. Früher war es ja die böse Natur, die man zwingen musste. Da sind wir jetzt zum Glück ja auch ein bisschen von weg von diesen Ideen, jedenfalls größtenteils. Wie siehst du denn dieses Spannungsverhältnis hier, der Mensch, da die Natur?
Also ich glaube,
das auflösen vielleicht auch, ne?
Ja, wenn man einfach rausgeht und merkt, dass es überhaupt nicht so ist. Also es sind halt, glaube ich, man muss halt einfach wirklich diese Barrieren so ein bisschen auflösen. Und ich finde halt auch einfach so jetzt Sachen wie draußen schlafen oder so, selbst wenn das nicht irgendwie das größte Hobby wird, aber das so mal versucht zu haben oder vielleicht mal eine mehrtägige Wanderung machen oder sowas, das kann da schon total viel bewirken. Und wie gesagt, es ist so ein selbstgemachtes Problem irgendwie und ja auch eher so in unserer Welt. Also es gibt ja immer noch viele Leute, die auch wirklich mit der Natur leben und sich da überhaupt nicht irgendwie als außenstehend betrachten. Und ich glaube, man kann also ja einfach rausgehen und da merkt man das ganz schnell, würde ich sagen.
Aber es ist vielleicht ja auch ich glaube, diese festen Wände, mit denen wir uns umgeben, ne? Eigentlich ist ja der Mensch wirklich auch ein Teil der Natur. Das ist ja eigentlich kein Widerspruch. Und irgendwie ist das ein bisschen das Gefühl dafür oder die Idee oder dass das so ist, ist ein bisschen verloren gegangen. Und manchmal denke ich, das ist eben durch diese festen Wände um uns rum, klar, diesen Schutz. Ja. Aber das trennt es natürlich in hier ich und draußen die Natur. Und das macht es vielleicht auch ein bisschen schwierig. Deswegen, ja, klar, mit dem Zelt rausgehen.
Nur noch im Zelt schlafen ist die Lösung.
Kann man ja vielleicht auch mal auf dem Balkon ausprobieren, ne? Wenn man irgendwie ein bisschen denkt, wow, ich will mich so nicht in ein Waldstück legen, wer weiß, was da kommt. Am schlimmsten Fall der Förster oder ein Jäger oder die Wildsau, keine Ahnung. Aber ich könnte es ja auf dem Balkon auch mal ausprobieren und mich da auch mal so ein bisschen rantasten. Vielleicht entsteht dann da auch wieder so ein Gefühl dafür, dass ich eigentlich ein Teil der Natur bin und nicht im Widerspruch dazu stehe.
Absolut, das wäre.
Okay, dann rufen wir mal schön dazu auf.
Aber da haben ja eure Zuhörer wahrscheinlich nicht so das Problem mit, würde ich mir mal denken.
Das denke ich auch, aber ich finde es ja auch schön, wenn uns jetzt mal vielleicht ein paar Leute mehr hören, die einfach sagen, das Thema Wildnis interessiert mich, habe ich aber noch nie probiert, und denen ein bisschen was an die Hand geben, ist ja auch nicht die schlechteste
Idee. Das stimmt.
Was du auch in deinem Buch geschrieben hast, das auch ein bisschen ausgebreiteter, war über die Wildflüsse. Ne? Du hast das blaue Herz Europas genannt und gesagt, dass wir in einem Kampf um das blaue Herz stehen. Man denkt gerade mal an die Vjosa. Ist das die oder der Vjosa? Die Vjosa wahrscheinlich.
Die, glaube ich, ja.
Also der Fluss Vjosa.
Ja.
So rum. Genau. Das ist ja eigentlich der letzte Wildfluss, den wir haben, also der wirklich von der Quelle bis zur Mündung bisher noch nicht gestaut wurde. Wir haben die Sotscha, die sehr wild ist, und was ich auch wieder vergessen hatte, aber ich war da auch schon so Richtung Isar-Ursprung, und bin da auch dieses Mautsträßchen gefahren, wo du gehatscht bist. Ich bin es allerdings mit dem Moped gefahren, habe ja vorher das Kind da wirklich stark. Hier. Ja. Wahnsinn, ne? Also ich hatte es auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber durch dein Buch habe ich mich daran erinnert. Das ist ja auch wirklich nochmal richtig wild da.
Ja, also die Isar ist so der letzte, ja, größere, einigermaßen wilde Fluss, den es in Deutschland gibt, allerdings auch nur bis zu einem gewissen Punkt, wo dann der relativ viel Wasser für ein Kraftwerk abgezapft wird und erst sehr viel später wieder zugeleitet wird. Aber an der Front tut sich auch einiges, und davon ausgehend, also ich bin für das Buch vom Isar-Ursprung bis nach München gewandert und habe mir das mal so in ganzer Länge angeschaut. Also ich kannte vieles, weil ich bin in München aufgewachsen und bin da viel Rad gefahren und so, aber mal so in kompletter Länge das irgendwie abzuwandern war sehr, sehr spannend und teilweise natürlich auch irgendwie ein bisschen traurig, wenn man dann so sich umschaut und plötzlich ist kein Wasser mehr da. Und
aber du hast eigentlich viel Wildnis gefunden an der Isar, ne? Also auch in Deutschland, ne? Also wirklich schon noch einen echten Wildfluss, der wenigstens in Stücken noch ein echter Wildfluss
ist. Genau, also ein Wildfluss macht ja eigentlich dieses aus. Also die meisten Flüsse, die wir haben, sind ja eigentlich eher Kanäle. Das heißt, die sind alle begradigt, und ein Wildfluss sieht ja eigentlich nicht so aus. Der hat diverse Arme und verschiebt sein Flussbett die ganze Zeit und gräbt den Kies um, und sowas haben wir eben kaum noch, eben durch viel Wasserkraft natürlich. Und weil die Leute sich früher gedacht haben, das hilft gegen Überflutung in Städten und so, was es aber halt gar nicht tut, sondern eher schlimmer macht. Und es gibt ja relativ viele Renaturierungsprojekte mittlerweile in Deutschland für Flüsse. Wo eben so diese.
Menschen haben die das doch sehr früh gemacht, ne? Gerade diese Isarauen, die eigentlich mitten in der Stadt sind.
Genau, ja.
Ich weiß gar nicht, 70er Jahre, oder du hattest das im Buch geschrieben, da haben die eigentlich schon wieder, ja, eben diese Auenlandschaft mitten in der Stadt angefangen.
Und genau, also die haben eben einfach die Betonflanken sozusagen weggenommen, und da gibt's halt jetzt wieder Kiesufer, und das sieht schön aus, und jeder, der schon mal in München war, kennt die vielen Leute, die mit ihren Bierflaschen am Isarufer sitzen und sich ihres Lebens freuen, und es hilft eben tatsächlich auch für Hochwasser, diverse Arten, die da wieder leben, und ist einfach eine schöne Sache. Und die letzten sozusagen wilden Flüsse Europas sind eben auf dem Balkan.
Und, wobei die Sotscha auch schon ein bisschen gezähmt ist in Teilen, ne? Das hat ja wahrscheinlich auch
irgendwelche Stauden. Die meisten, ja. Also die Vjosa ist der, die Vjosa, glaube ich, ist so der letzte große, komplett unverbaute Fluss, inklusive der Zuflüsse, was ja auch immer wichtig ist.
Alle Zuflüsse auch, ja klar.
Ja, alle größeren Zuflüsse, ja. Und da gab es jetzt irgendwie über 10 Jahre viel Gerangel, und tatsächlich wurde vor einigen Monaten jetzt der Vjosa Wildfluss-Nationalpark ausgerufen von der albanischen Regierung. Das heißt, es sieht ganz gut aus, aber es wird wahrscheinlich ein Kampf bleiben, weil natürlich immer irgendjemand irgendwo was bauen will.
Ja, gut, man muss auch sagen, wir sind auch eine energiehungrige Gesellschaft, ne? Und das Flusskraft, klar, man verändert, man greift in die Wildnis ein, aber immerhin ist es relativ emissionsfrei, wenn die Staumauer mal steht mit dem Beton. Das ist natürlich auch immer CO2-mäßig total gut.
Ja.
Aber irgendwie muss man es dann bauen, wenn man sich schon entscheidet. Und man kann die ja auch recht lange nutzen, ohne dass man Emissionen hat.
Das ist eben die große Krux sozusagen, ja. Aber deswegen zum Beispiel im Falle von der Isar ist eben der Plan, also es gibt einen Verein, Rettet die Isar e.V. heißt der, glaube ich, der sich eben dafür einsetzt, dass die Isar wieder mehr Wasser bekommt und dass nicht so viel abgezapft wird. Und der ist eben zum Beispiel dafür, also ja, ich will jetzt nicht für den Verein sprechen, aber so habe ich es verstanden, dass eben einfach eine größere Restmenge zurückbleibt, dass aber trotzdem simultan auch dieses Wasserkraftwerk weiter bestehen kann. Und ich glaube, ja, also bei uns geht es ja überall im Naturschutz um Kompromisse und um Interessensausgleich. Und ja.
Ja, kann man nur hoffen, dass da eine Balance gefunden wird. Und was denkst du denn insgesamt, wie dieser Kampf um das blaue Herz Europas ausgehen wird? Magst du da eine Prognose wagen?
Ich glaube, das kann man jetzt so pauschal gar nicht sagen, weil das irgendwie ja, weil das so viele verschiedene Einzelfälle sind. Ich glaube halt grundsätzlich, dass so, ja, dass Naturschutzverbände und so weiter stärker werden und dass auch lokale Bevölkerungen immer mehr verstehen, okay, wir können uns nicht den, was sie ja teilweise auch schon tun, speziell wenn sie direkt betroffen sind, einfach verstehen, okay, wir können uns einfach nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Und ja, aber...
Ja, oder bringt so eine urbane Wildnis wie jetzt an der Isar vielleicht auch was, weil sich die Leute dann doch wieder eher mit der Natur verbunden fühlen und das für die dann auch wirklich einen Nutzen hat. Wir haben ja immer dieses Denken, was nützt uns die Natur oder was nützt uns die
Wildnis? Ja, da habe ich ja nichts von.
Ja, da kommt nichts von, da kommt kein Euro rum. Ja, das stimmt so nicht. Ich denke, wenn du eine Erholungslandschaft wie jetzt eben die Isar mitten in München hast, dass ja, die Leute sind entspannter, du hast weniger Gesundheitskosten, weil die vielleicht weniger Beratung brauchen, weil sie zu gestresst sind, weil die sich selber runterbringen. Also vielleicht muss man es auch schaffen, da irgendwie, so blöd es ist, aber Natur oder Wildnis auch einen Wert beizumessen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Fehler, dass man das nicht beziffern möchte. Ich glaube, man kann es beziffern, eben was das bringt für Gesundheit, für Artenvielfalt, auch für Insektenbestäubung und so weiter, aber man hat es eigentlich noch nicht reingerechnet.
Das ist eben nicht so direkt wie, okay, ich baue hier jetzt das Kraftwerk und dann mache ich irgendwie, weiß ich nicht, 10 Milliarden im Jahr oder was auch immer, sondern das ist halt ein bisschen abstrakter und ja, aber ich glaube, auch da tut sich was, so zum Beispiel gerade auch im Bereich Tourismus ist das, glaube ich, immer mehr im Kommen, weil halt so Regionen einfach merken, okay, wenn es hier schön ist und wenn da kein, weiß ich nicht, Flughafen gebaut wird oder so, dann haben wir langfristig mehr davon, weil die Leute eben hier hinkommen und sich das anschauen. Und auch sowas wie jetzt, gerade auch wenn es um so große Wildtiere und so geht, das ist ja auch teilweise ein riesiger wirtschaftlicher Faktor mittlerweile. Also sei es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Wahlbeobachtung in Island oder irgendwie Braunbären in Alaska oder eben mittlerweile ja teilweise auch schon Wölfe bei uns, die Leute einfach gern mal sehen möchten oder fotografieren möchten oder wie auch immer. Und
ja, oder wie du geschrieben hast, du hast ja einen Schweinswale waren das, glaube ich, auf Sylt beobachtet oder versucht.
Ich wollte.
Ja, und gesehen hast du
dann in der verraten Ost- jetzt nicht, ob ich einen gesehen habe oder nicht. Dafür muss man das Buch lesen.
Genau. Die Aufklärung kommt dann später. Genau. Nee, hast ja auch recht. Können wir weiter aufklären. Aber es zeigt auch die Bandbreite. Ne? Also das war für mich auch so, Schweinswale in Deutschland gucken, okay, das geht.
Man ich wusste das wirklich erstaunlich lange nicht. Also das ist, ja, irgendwie hat mir das nie jemand gesagt.
Ja, umso schöner. Ja. Also Leute geht Schweinswale gucken und die Natur mehr. Jetzt, was ist denn deine persönliche Lieblingswildnis? Gerne weiter wegene und gerne heimische, wenn du da vielleicht sogar zwei hast.
Also eine Region, die ich total mag, ist Großbritannien, wo ich lange dachte, das wäre Wildnis. Ist aber das tatsächlich... Ist
richtig, ne? Mit dieser rauen Bergwelt, die so baumarm
genau,
ist.
Genau.
Ja.
Und es gibt tatsächlich keine Landschaft in Europa, die stärker verändert wurde von Menschen, einfach dort eben vor allen Dingen durch Abholzung der Wälder und die lieben Schafe, die ich sehr gerne mag, die aber in dieser Masse gar nicht mal so gut sind. Und trotzdem
die englische Flotte war da vor allem. Ja. Und die Industrialisierung natürlich. Ja. Und das ist lange her, dass man es eigentlich vergessen hat. Ne?
Ja. Und trotzdem ist es nach wie vor eins meiner liebsten Reiseziele, wo ich mir auch denke, ist mir jetzt egal, ob das hier Wildnis ist oder nicht. ich erlebe hier meine Wildnis. Und ja, ich meine, ansonsten.
Ja gut, die karge Schönheit muss man mögen, ne? Also das ist natürlich auch.
Genau, das ist eben aber total mein Ding. Also ich mag einfach, also je weniger in der Landschaft drin ist, desto besser irgendwie. Okay. Und das trifft eigentlich auf alles zu, egal ob jetzt irgendwo sehr weit weg oder auch in Deutschland. Das finde ich einfach schön. Aber
ja, ja. Und zu Hause, wo findest du es besonders schön, weil es leer ist? Nee, aber wo hast du da deine Wildnis?
Ich glaube, das ist schwer zu sagen, weil irgendwie überall, aber ich bin so ein tatsächlich, also ich bin ja in München geboren und aufgewachsen und ich bin aber irgendwie so ein Nordseekind so ein bisschen. Also wir waren da immer. Und vielleicht hat das auch so ein bisschen diese Liebe zu weiter, offener Landschaft irgendwie in mich eingepflanzt. Und ja, also das mag ich einfach total. Also alles irgendwie im Norden und am Meer und
Also mehr, nicht die Lüneburger Heide, sondern eher wirklich
Richtung. Ja, da auch. Die Lüneburger Heide auch und die Alpen auch und das Elbsandsteingebirge und der Thüringer Wald und alles. Ja, ich war gerade erst im Weserbergland und war sehr begeistert, wie schön es da ist und bin auch 5 Tage lang niemandem begegnet beim Wandern. Also es geht immer noch alles.
Ja, wenn man dein Buch liest, also genau die Landschaften, die wir jetzt gerade so besprochen haben, die kommen da auch alle tapfer vor. Also ja, da kann man sich vielleicht auch nochmal erkundigen, was du jetzt daran so gemocht hast. Da kriegt man das vielleicht auch nochmal ganz gut mit.
Genau.
Was wird dann deine nächste Wildnis sein, in die du gehst? Hast du schon noch irgendein Ziel? Weserbergland warst du jetzt und dann?
Genau, in der Weserbergländerwildnis war ich gerade. Mein großes Reiseziel dieses Jahr sind die Pyrenäen. Da werde ich also auf spanischer Seite wahrscheinlich, beziehungsweise so ein bisschen irgendwo zwischen Frankreich und Spanien. Und genau, da will ich so eine Überquerung machen zu Fuß. Und ja, da wollte ich schon ewig mal hin und das ist immer noch keine Wildnis, aber definitiv mal wieder ein bisschen wilder als die Lüneburger Heide wahrscheinlich. Ja,
gefühlt die Pyrenäen, glaube ich schon, weil sie einfach auch nicht so dicht besiedelt sind. Ne? Ja. Hat man schon zumindest eine sehr, sehr große gefühlte Wildnis, würde ich sagen.
Absolut, ja.
Ja, das klingt spannend. Ich hoffe oder ich bin sicher, du berichtest in deinem Blog und auf natürlich drüber, dann kann man das auch noch mal ein bisschen alles verfolgen. Was ich noch fand, eben dieses Ding, sobald man alleine geht, ist es auch ein bisschen gefühlt wilder. Das habe ich so bei dir rausgelesen. Und vielleicht ist es auch ein ganz gutes, kurzes, knackiges Rezept für einen eigenen Wildnistrip, wenn man vielleicht mal alleine losgeht. Und jetzt habe ich mit einem Zitat angefangen. Ich habe noch ein anderes Zitat gefunden in deinem Buch, das genau trifft, nämlich von der Audrey Sutherland, Abenteurerin, Autorin, die Paddling North geschrieben hat, das dich sehr beeindruckt hat. Und die bringt es mit einer ganz einfachen Formel auf den Punkt: Go simple, go solo, go now. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Schlusswort für das Thema Wildnis, weil das ist ein einfaches Rezept, das man vielleicht auch befolgen kann und das auch funktionieren sollte.
Ja. Damit ist alles gesagt. Da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen.
Alles klar, nee, dann möchte ich das auch nicht verwässern hier, dieses Rezept. Vielen, vielen Dank, Katrin. Das hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und ich bin sicher, wir hören uns mal wieder.
Ja, vielen Dank dir.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr auch noch weitere schöne Themen rund um Outdoor hören wollt, dann könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren, da freuen wir uns total. Oder ihr holt euch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem, klar, gibt es das Outdoor-Magazin auch nach wie vor gedruckt. Ihr könnt es am Kiosk holen oder ihr abonniert es euch. Dann habt ihr es jeden Monat in eurem Briefkasten. Oder ihr guckt auf Facebook und Instagram. Da ist Outdoor natürlich auch mit dem ganzen Outdoor-Universum vertreten. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.